Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 15. September. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Armeedebatte im Nationalrat, ein Bericht von der Front. Nestle investiert in Nachhaltigkeit. PR-Aktion oder ernste Sache? Und Brücke zwischen den Kulturen, eine Veranstaltungsreihe will West- und Osteuropa verbinden. Am Mikrofon begleitet Sie Shane Mackay. Schön, dass Sie dabei sind.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die Kantonspolizei Bern darf wieder verdeckt ermitteln und präventiv observieren, um Straftaten zu verhindern. Diese Gesetzesänderung gilt seit heute. Im Januar war auf nationaler Ebene eine neue Strafprozessordnung in Kraft getreten, welche die Regelung zu präventiven Observationen und verdeckten Ermittlungen den Kantonen überließ. Damit entstand im Kanton Bern eine Gesetzeslücke. Da die Revision des Polizeigesetzes im Kanton Bern erst für nächstes Jahr geplant ist, zog der Grosse Rat die Punkte verdeckte Ermittlungen und Observation vor. Somit wurde dieser Teil des neuen Polizeigesetzes bereits ausgearbeitet und in Kraft gesetzt. Im Kanton Bern ist die Zahl der Sozialhilfebeziehenden gestiegen. Wie der Kanton Bern schreibt, haben vergangenes Jahr fast 49.000 Personen Sozialhilfe bezogen. Das sind über 3% mehr als im Jahr zuvor. Die Kosten der Sozialhilfe sind gleichzeitig um über 10% gestiegen. Sie betrugen knapp 400 Millionen Franken. Laut dem Kanton Bern ist der Anstieg auf die schlechte Wirtschaftslage zurückzuführen. Es konnten weniger Sozialhilfebeziehende in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden als in den Jahren zuvor. Mehr als die Hälfte der Bezügerinnen und Bezüger hat keinen Berufsabschluss. Der Besuch von Freikirchen in der Schweiz boomt. Dies besagt eine aktuelle Studie des Schweizerischen Nationalfonds SNF. Die reformierten Kirchen verzeichnen gemäß der Studie gerade mal halb so viele Besucherinnen und Besucher in ihren Gottesdiensten wie die Freikirchen. Dies, obwohl nur gerade 2% der Schweizerinnen und Schweizer offiziell einer Freikirche angehören. Als Grund für die Unterschiede gibt die Studie die aktive Suche der Freikirchen nach neuen Mitgliedern an. Bisher wurde angenommen, dass die religiöse Striktheit der Freikirchen eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg spielen würde. Schweizweit besuchen knapp 700.000 Menschen pro Woche eine religiöse Veranstaltung. Das Schweizer Strafgesetzbuch erhält einen neuen Artikel. Die Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen wird ausdrücklich verboten. National- und Ständerat haben sich für ein präzises Verbot ausgesprochen. Dieses wird nun im Strafgesetzbuch im Artikel 124 verankert. Demnach macht sich strafbar, Zitat, wer die Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise schädigt. Auf die Tat steht eine Strafe von mindestens 180 Tagessätzen oder bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Bestraft werden können künftig auch Personen, die eine Genitalverstümmelung im Ausland durchgeführt haben. Weltweit sind bis zu 140 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. In der Schweiz sollen laut der UNO rund 6.700 betroffene Frauen leben. Schweizer Politiker setzen sich für die Begnadigung eines amerikanischen Häftlings ein. Troy Davis sitzt seit 20 Jahren im US-Bundesstaat Georgia in Haft. Das zuständige Gericht wirft ihm vor, einen Polizisten ermordet zu haben. Die US-Staatsanwaltschaft habe für die Schuld von Troy Davis jedoch nie unmittelbare Beweise vorgelegt. Nun soll Davis nächste Woche hingerichtet werden. Deshalb fordert die Parlamentarische Gruppe für Menschenrechte den Begnadigungsausschuss in Georgia dazu auf, Troy Davis zu begnadigen. Den dringenden Aufruf überreichte heute eine Gruppe von Amnesty International der US-Botschaft in Bern. In den letzten 4 Jahren stand bereits 4-mal ein Hinrichtungstermin für den Häftling fest. Er wurde jedes Mal begnadigt. Der Blick aufs Wetter: am Nachmittag lösen sich die Wolken auf und es wird sonnig bei bis zu 21 Grad. Auch morgen scheint bei bis zu 25 Grad die Sonne. Am Wochenende wird's wieder grau. Bei 22 Grad zeigt sich der Samstag veränderlich und regnerisch. Am Sonntag sinken die Temperaturen auf 13 Grad und es wird unbeständig und nass.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es gibt mehr Geld für die Schweizer Armee und neue Kampfflugzeuge. Gestern debattierte der Nationalrat über den Armeebericht 2010. Konkret ging es um die Zukunft der Schweizer Armee. Auf 100.000 Mitglieder soll die Armee am Schluss verkleinert werden, das beschloss der Nationalrat. Der Bundesrat hätte jedoch noch eine kleinere Armee gefordert, nämlich mit 80.000 Angehörigen. Der zuständige Bundesrat allerdings freute sich insgeheim, dass sich der Nationalrat für eine größere Armee entschied. Warum, erfahren Sie im Bericht von Michael Spahr.
Die Schweizer Armee ist gross, sehr gross. Nehmen wir die Zahlen von Wikipedia und machen den Vergleich. In der grössten Militärmacht der Welt, in den USA, ist jeder 207. Bewohner in der Armee. Die weltgrösste Armee in Zahlen hat China mit 2,5 Millionen Mitgliedern. In China ist aber nur gerade jeder 582. in der Armee. Und nun zum Vergleich. In der Schweiz ist jede 65. Person aktiv in der Armee. Sie hat damit eine der grössten Armeen der Welt. Dass sie verkleinert werden muss, war den meisten klar. Wie klein sie werden muss, blieb Streitpunkt. Die SVP forderte die Armee der 120.000. Ulrich Schlür.
Der Flughafen Kloten wurde erwähnt. 5.000 Mann konnten nur die Bewachung, ohne irgendein Einsatz für bei irgendeinem Zwischenfall, garantieren. Wir haben mehr als einen Flugplatz, wir haben Bahnhöfe, wir haben andere Einrichtungen. 120.000 ist das Richtige. 120.000 sind 80.000 weniger, als wir heute haben.
100.000 Mann hatte vor dem Nationalrat der Ständerat vorgeschlagen. Auch die Mehrheit des Nationalrates wollte dies. Der zuständige Bundesrat Uli Maurer liebäugelte offen mit dieser Variante, er vertrat aber dann doch die Haltung des Bundesrats und forderte die Verkleinerung der Armee auf 80.000. Zuerst sagte er aber dies.
Militärisch gesehen ist selbstverständlich die Variante Ständerat die beste, wenn ich das aus Sicht der Armee betrachte. Wenn man die Gesamtverantwortung, Finanzen, Machbarkeit, Sicherheit abgewogen mit anderen Gütern betrachtet, dann liegt wohl der Bundesrat richtig mit einer sehr schlanken Lösung für die Armee. Und die Lösung des Nationalrates, der Mehrheit der Nationalrat, liegt irgendwo in der Mitte dieser beiden Lösungen. Ich bin der Meinung, dass die Lösung des Bundesrates zwar ein Minimum darstellt, aber sie ist machbar und umsetzbar. Ich bitte Sie also, auf diese Vorlage einzutreten.
Mit dem Versprecher am Schluss macht er jedoch bewusst oder unbewusst etwas deutlich. Eigentlich befürwortete er die Variante des Nationalrates mit 100.000 und nicht die seines eigenen Gremiums. Es gab aber auch Voten, die noch radikaler waren. Der grüne Joe Lang, bekennendes Mitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, plädierte für die 30.000-Mann-Armee. Zuerst aber machte er diese Erklärung.
Die Aussage vom 10. November 2009, die nie zurückgenommen wurde, ich wiederhole sie, die Armee ist ein Sauladen. Diese Aussage wurde gemacht von Christoph Blocher an einer öffentlichen, offiziellen Medienkonferenz. Über solche Sachen sollte man diskutieren. Wie Sie wissen, habe ich eine große Hochschätzung gegenüber dem Nachfolger des damals kritisierten EMD- oder VBS-Vorstehers. Aber ich glaube, wenn die Armee damals ein Sauladen war, und ich wiederhole, ich würde so etwas nie sagen, ich denke es auch nicht, dann wäre sie es auch heute noch.
Für die 30.000-Mann-Armee kämpfte Joe Lang mit wirtschaftlichen Argumenten.
Auf jeden Fall wird sie die Wirtschaft viel, viel billiger zu stehen kommen. Die Zahl der 16,4 Millionen Diensttage heute kann drastisch auf wahrscheinlich ein Drittel reduziert werden. Das heißt, die Wirtschaft würde jährlich nicht mehr 4 Milliarden bluten müssen an Wertschöpfungsverlusten, sondern noch gut eine Milliarde. Ich komme zum Schluss. In Ihrem Artikel hat die NZZ darauf hingewiesen, dass diese Wehrpflichtdebatte noch kommen wird, dank der laufenden Initiative. Ich kann Ihnen die Information geben, wir befinden uns im Schlussspurt. Um ganz sicher auf der sicheren Seite zu sein, brauchen wir noch etwa 15.000 Unterschriften.
Trotz diesen Argumenten hat er keine Chance. Der Nationalrat entschloss sich für die Variante 100.000.
Das bedeutet, in der Schweiz wird nach der Reform immer noch jede 79. Person aktiv in der Armee sein. Die Schweizer Armee bleibt eine der größten Armeen der Welt. Allerdings ist sie im internationalen Vergleich eher billig. Das bleibt auch weiterhin so. Obwohl der Nationalrat gestern beschlossen hat, das Budget auf 5 Milliarden Franken zu erhöhen. Zusätzlich hat der Nationalrat auch noch beschlossen, dass mit diesem Budget neue Kampfflugzeuge gekauft werden sollen. Das Volk soll nicht darüber abstimmen können.
95,6. Rabe Info.
Mit einer halben Milliarde Franken will Nestlé die nachhaltige Kaffeeproduktion fördern. Bis 2020 will der Nahrungsmittelkonzern diesen sogenannten Nescafé-Plan ausführen. Die Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern recherchierte vor Ort im Kaffeeproduktionsland Mexiko. Sie kam zum Schluss, das Ganze sei vor allem eine PR-Aktion. Am Schluss profitiere der Konzern Nestlé selbst am meisten von den sogenannten Nachhaltigkeitsplänen. Michael Spahr wollte wissen, was diese Recherchen gezeigt haben.
780.000 Tonnen grüne Kaffeebohnen kauft Nestlé jährlich. Das sind 10% der weltweiten Kaffeeproduktion. Der Nahrungsmittelkonzern von Vevey hat eine riesige Macht im globalen Kaffeehandel. Wenn der Konzern nun die nachhaltige Kaffeeproduktion fördern will, tönt das sehr schön. Bauern produzieren umweltfreundlich, Regenwälder werden geschützt und Lieferanten erhalten faire Preise. Die Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern hat in Mexiko recherchiert. Mexiko ist eines von Nestlés Schwerpunktländern. Die Interessenvertreter der mexikanischen Kaffeebauern stehen dem Nescafé-Plan sehr kritisch gegenüber, erklärt Florina Doppler.
Eine Kritik ist, dass Nestlé eigentlich über verschiedene Arten von Lobbying die mexikanische Politik im Kaffeesektor beeinflusst, zu eigenen Gunsten, sich auch infiltriert in wichtige Organe des Kaffeesektors, wo Entscheidungen gefällt werden über Subventionen. Es gibt verschiedene ehemalige Mitarbeiter von Nestlé, die in solchen wichtigen Organen heute eine entscheidende Funktion haben. Da bestehen natürlich Ängste seitens der Bauern und Bauernorganisationen, dass Nestlé diese Macht nutzt, um die Subventionen so zu lenken, dass sie eben den eigenen Zweck dienen.
In Mexiko werden zum großen Teil hochwertige Arabica-Bohnen angepflanzt. Nun hat der mexikanische Staat angefangen, eine andere Sorte von Kaffee zu subventionieren. Es entsteht tatsächlich der Eindruck, dass Nestlé die Subventionspolitik zu ihren Gunsten beeinflussen konnte. Florina Doppler von der Erklärung von Bern führt aus.
Konkret heißt dann das, dass Subventionen vermehrt Richtung Förderung von minderwertigem Robusta-Kaffee fließen, den Nestlé für seine Nescafé-Fabrik in Mexiko braucht. Das ist Teil des Nescafé-Plans, soll die größte Nescafé-Fabrik der Welt werden. Und die Subventionen werden abgelenkt in Richtung dieses minderwertigen Kaffees und fehlen dann zum Beispiel den Fairtrade-Bauern oder den Bio-Bauern.
Die Weltmarktpreise von Kaffee sind am Steigen. Lebensmittel sind als Spekulationsobjekt begehrt. Für die Kaffeebauern in Mexiko ist das sehr vorteilhaft. So zahlt Nestlé heute gute Preise für Bohnen. Preise, die zuweilen über den garantierten Mindestpreisen des Fairtrades liegen. Laut Florina Doppler von der Erklärung von Bern unterwandert Nestlé so die Fairtrade-Kooperativen.
In diesem Fall ist es natürlich begrüßenswert, wenn Nestle gute Preise bezahlt. Das ist eine sehr heikle Sache für die Fairtrade-Organisationen, wenn die Marktpreise relativ hoch sind, weil sie sind natürlich auf langfristige Handelsbeziehungen angewiesen und sie haben immer, auch wenn die Marktpreise höher sind, damit zu kämpfen, dass Bauern ihren Kaffee anderweitig verkaufen und nicht an die Kooperative. Wenn die Preise dann wieder sinken, dann möchten alle wieder in einer Kooperative organisiert sein, die den Fairtrade-Mindestpreis garantiert. Und das ist einer der wichtigen Vorteile der Fairtrade-Organisationen, dass sie eben diesen Mindestpreis garantieren. Nestle macht das nicht. Sie bezahlen dann einen besseren Preis, wenn es zu ihren Gunsten ist, wenn sie so an den Kaffee kommen, den sie für ihre Produktion benötigen.
Trotz einem nachhaltigen Nescafé-Plan für dieses Jahrzehnt ist Skepsis angebracht. Es stellt sich die Frage, ob Nestlé es mit seiner Nachhaltigkeit auch ernst nimmt, sollte der Kaffeepreis wieder ins Tal fahren. Längerfristige Sicherheit für die Bauern liefern vorläufig wohl auch heute noch die Fairtrade-Kooperativen.
Mehr zur Nestle-kritischen Dokumentation «Kalter Kaffee» gibt es online auf evb.ch/kaffee.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Donnerstag, 15. September. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Brücken bilden zwischen den Kulturlandschaften West- und Osteuropas. Das will die Veranstaltungsreihe «Absolut zentral». Eröffnet wird sie heute Abend in Bern. Bis am 25. September sind zahlreiche Gespräche, Lesungen und Diskussionen in Bern und weiteren Städten geplant. Renommierte Schriftsteller, Publizisten und Wissenschaftler stellen die Kulturlandschaften Osteuropas vor, diskutieren über die Rolle der Schweiz und die Zukunft eines gemeinsamen Europas. Wilma Rall berichtet.
Europa ist nicht nur ein geografisches, politisches oder wirtschaftliches Gebilde. Europa ist auch ein Kulturraum mit der Schweiz im Zentrum. Was für eine Rolle aber spielt sie denn, diese Schweiz, in Kultur und Literatur? Dieser Frage will die Veranstaltungsreihe absolut zentral nachgehen, so die Co-Organisatorin Anna Kulp.
Es geht um das Verhältnis zu Osteuropa vor allem, weil wir sehen, dass in Osteuropa sehr, sehr viele neue Sachen entstehen, weil auch sehr viele kulturelle Wurzeln unserer Kultur hier nach Osteuropa reichen. Und das wurde durch den Eisernen Vorhang ja über mehrere Jahrzehnte einfach abgeschnitten. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, hier wieder anzuknüpfen.
Im Zentrum der Veranstaltungsreihe «Absolut zentral» stehen also die verschiedenen Kulturlandschaften Europas und ihre Beziehung zur Schweiz. Eröffnet wird sie heute Abend im Berner Kornhaus Forum mit einer Lesung vom ungarischen Autoren Peter Esterházy. Während 2 Wochen folgen dann verschiedene Diskussionen, Gespräche, Vorträge und Lesungen.
Veranstaltungen, wo es um die Frage geht, zum Beispiel, gibt es eine europäische Literatur? Die Frage nach der Kulturvermittlung zwischen Schweiz und Osteuropa. Diese ganzen Fragen um das Fremdsein in anderen Kulturen, um Staat und Literatur. Solche Themen wird es geben. Die Autorinnen und Autoren, die kommen, sind 33 verschiedene. Teilweise sind es Schweizer, die schon eine Weile in Osteuropa waren. Und sonst sind es weitestgehend osteuropäische Autorinnen und Autoren.
Die Trennung von Ost- und Westeuropa ist längst nicht überwunden, auch 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Dementsprechend erhält auch Literatur aus Osteuropa hier immer noch zu wenig Aufmerksamkeit, vor allem von jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das müsse sich ändern, meint Anna Kulp, denn der Osten sei gerade im kulturellen Bereich mittlerweile ein wichtiger Impulsgeber.
Zum einen ist es ein soziologischer Aspekt. Es hat sehr viel mehr junge Menschen in den osteuropäischen Gesellschaften, als wir es hier haben. Das heißt, allein schon daher kommen mehr neue, junge Ideen auf. Zum anderen hat die Literatur in diesen Ländern auch oft einen anderen Stellenwert gehabt. Und was auch dazu kommt, ist, dass die Menschen nach so langer Zeit, in der die Kulturen unterdrückt wurden oder staatlich gelenkt wurden, es immer noch als unglaubliche Bereicherung, als großes Glück empfinden, das jetzt wieder ausleben zu können und entsprechend auch aus den Vollen schöpfen. Und da eine große Kreativität da ist, über die wir uns hier oftmals gar nicht bewusst sind.
Lange Jahre fanden vor allem diejenigen Werke aus Osteuropa viel Anklang, die sich mit der Verarbeitung der osteuropäischen Vergangenheit beschäftigten, mit der Zeit vor 1989, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Auch heute noch sei das ein wichtiges Thema, meint Anna Kulp.
Wobei uns ganz wichtig ist, dass wir in die Zukunft sehen und nicht rückwärtsgewandt agieren. Deshalb ist zum Beispiel auch die Frage, dass Fremdsein als Zustand ist, eine Veranstaltung, wo es eben da auch darum geht, dass Autorinnen und Autoren, die ursprünglich aus den osteuropäischen Ländern kommen, heute in der Schweiz oder in anderen europäischen Ländern leben, dass sie eben einen ganz großen Beitrag auch leisten zum kulturellen Leben hier, obwohl sie eigentlich nirgendwo mehr richtig dazugehören. Sie gehören nicht mehr in ihren alten Ländern dazu, sie gehören hier nicht wirklich dazu. Und genau darum geht es, um diese Transformationen, die hier stattfinden.
Die Idee, die Veranstaltungsreihe absolut zentral zu organisieren, kam vom Berner Literaturveranstalter Hans Ruprecht, nachdem er sich jahrelang intensiv mit den Literaturen in Osteuropa beschäftigt hatte. Mit absolut zentral will er das wieder zusammenwachsen lassen, was ursprünglich zusammengehörte und auch wieder zusammengehören sollte. Die Kulturlandschaften des geeinten Europas.
Die Veranstaltungsreihe «Absolut zentral» wird heute Abend um 18 Uhr im Berner Kornhausforum eröffnet. In den nächsten zwei Wochen gibt es zahlreiche Lesungen, Vorträge und Diskussionen in Bern, Biel, Burgdorf und Thun. Einzelheiten zum Programm und zu den Autorinnen und Autoren gibt's online unter absolut-zentral.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 15. September. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr, Magdalena Oberli und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.